Mit diesem Lobpreis sind wir schon im Text mittendrin, den wir heute Morgen als Predigttext hören und ausgelegt bekommen. Diese Textpassage mit Auseinandersetzung, mit Kampf, mit Sieg und mit Lobpreis. 2. Chronik 20, die Verse 1 bis 30 unter dem Thema Auf Gott ist Verlass. Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meuniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres von Edom und siehe, sie sind schon in Hazazon-Tama, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Haus des Herrn vorn im neuen Vorhof und sprach, Herr, du Gott unserer Väter, du bist nicht Gott im Himmel und Herrscher, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Hand ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Freundes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt, wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen. Denn dein Name ist in diesem Hause und zu dir schreien in unserer Not und du wirst hören und helfen. Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen und durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn uns ist keine Kraft gegen dies große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahasiel, den Sohn Zecharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahasiel sprach, merket auf, ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen, tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht ihn entgegen. Der Herr ist mit euch. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach, höret mir zu, Juda, und ihr Einwohner von Jerusalem, glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie in heiligem Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprachen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren und sie wurden geschlagen. Es stellten sich die Ammoniter und Moabiter gegen die Leute vom Gebirge Seir, um sie auszurotten und zu vertilgen. Und als sie die Leute vom Gebirge Seir alle aufgerieben hatten, kehrte sich einer gegen den anderen und sie wurden einander zum Verderben. Als aber Juda an den Ort kam, wo man in die Wüste sehen kann, und sie sich gegen das Heer wenden wollten, siehe, da lagen nur Leichname auf der Erde, keiner war entronnen. Und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und sie teilten 3 Tage die Beute aus, denn es war viel. Am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn, daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, da sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psalter, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Und der Schrecken Gottes kam über alle Königreiche der Länder, als sie hörten, dass der Herr gegen die Feinde Israels gestritten hatte. Also hatte das Königreich Josaphats Frieden und sein Gott gab ihm Ruhe rings umher. Vater, in Jesus Christus danken wir dir zuallererst, dass wir an diesem Morgen so hier zusammen sein können. Was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht, was für ein Privileg von dir. Du bist in unser Leben hineingetreten, du hast uns den Glauben geschenkt, du hast uns die Nachfolge gegeben, du hast uns Gemeinde gegeben. Wir dürfen zusammen sein in deinem Namen und du selbst bist hier in unserer Mitte. Und so beten wir dich, den Alleinigen, den Wahrhaftigen, den Barmherzigen, Heiligen Gott an. Groß bist du, allmächtig bist du, liebend, barmherzig, voll von Treue, tätig im Großen und Kleinen, gelobt seist du. Wir danken dir, dass wir auch an diesem Morgen in diesem Haus deinen Namen loben und dich groß machen können, mit allen Generationen. Und wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass du uns immer und immer über Worte gibst, mit denen du in unser Leben hineinsprichst, unsere Nachfolge, unsere Gemeinschaft mit dir. Und wir danken dir auch für diese eindrückliche Erfahrungsgeschichte deiner Wunder in deinem Volk Israel. Segne dieses dein Wort an uns. Segne Frank Hinkelmann der Auslegung deiner Worte und wirke du durch deinen guten Heiligen Geist. Wir preisen dich, dass du der Herr bist, nicht nur über uns hier oder über uns diese Einzelnen, sondern dass du der Herr bist über alle Welt, alle Völker, alles. Auch dein Volk Israel hast du im Blick, auch jetzt, heute. Und wir danken dir, dass wir sie fürbittend und segnend an dein Herz legen dürfen. Natürlich stehen wir auch heute gemeinsam vor dir ein für unsere Schwestern und Brüder weltweit, die in ganz anderen Rahmenbedingungen heute diesen Sonntag erleben als wir. Wir bitten dich für deine Bedrängte, für deine Verachtete, für deine verfolgte Gemeinde und bitten dich, erbarm dich, tu große und kleine Wunder, sei segnend, bewahrend, helfend dabei. Wir sind so froh, dass du dich nicht wegdrehst, wenn Not da ist, dass du dich nicht versteckst, dass du mittendrin stehst. Damals wie heute, auf dich, unseren Gott, ist Verlass. Du bist gegenwärtig. Amen.
Es ist die Zeit nach dem babylonischen Exil. Gott hatte zugelassen, dass das Volk von den Assyrern in die Sklaverei nach Babylon weggeführt wurde. Warum? Hier ist die Bibel sehr eindeutig, weil sie Gott verlassen hatten, weil sie anderen Göttern gedient hatten. Und das war jetzt kein spontanes Strafgericht Gottes, sondern von Beginn an vom Bundesschluss am Sinai, und das wurde noch einmal erneuert, wie wir im 5. Buch Mose lesen können, hat Gott einen Bund mit seinem Volk geschlossen, hat ihnen Segen und Fluch vorgelegt, hat ihnen gesagt, wenn ihr mir folgt, wenn ihr euch an mich haltet, wenn ihr nicht fremden Göttern dient, dann wird dieser Segen über euch kommen. Und er ist sehr explizit in diesen Versen im 5. Buch Mose ausgeführt. Aber gleichzeitig sagt Gott auch, wenn ihr nicht euch an diesen Bund haltet, wenn ihr fremden Göttern anhängt, dann werde ich euch strafen müssen. Und wiederum, dort wurde schon die Gefangenschaft, die Verbannung vorhergesagt. Und deswegen, weil das Volk Gottes Gott untreu geworden war, wie wir in den Büchern der Könige, Bücher Samuel lesen können. Deswegen waren sie nach Babylon verschleppt worden. Doch im Jahr 538 vor Christus wurde das babylonische Weltreich von den Persern erobert. Und schon im selben Jahr erlaubte König Kyros knapp 50.000 Juden die Rückkehr aus der Verbannung nach Jerusalem. Und diese 50.000 kehrten zurück, waren zurück in Jerusalem, waren dabei, die Stadt wieder aufzubauen, sich einzurichten, aber gleichzeitig scheinen sie auf der Suche nach ihrer Identität gewesen zu sein. In der Vergangenheit hatten ihre Eltern, Großeltern erlebt, wie der Tempel zerstört wurde. Der Ort der Gegenwart Gottes und des Gottesdienstes. Sie hatten erleben müssen, wie sie fortgeschleppt wurden in die Verbannung. In ein fremdes Land mit fremden Göttern, weit weg von zu Hause. Aber schließlich konnten sie erleben, wie sie zurückkehren durften in die alte Heimat, sie wieder neu aufbauen konnten. Aber es scheint, als ob im Volk weiterhin Fragen zurückblieben wie: Hat Gott mit dem Gericht des Exils seinen Bund mit seinem Volk beendet? Sind wir überhaupt noch Gottes geliebtes, auserwähltes Volk? Und schließlich, ist Gott überhaupt noch interessiert an uns? Kümmert er sich noch um uns? Auch bei uns mögen sich immer wieder ähnliche Fragen stellen. Gerade in neuen, unbekannten, vielleicht schwierigen Lebensumständen. Ist das, was früher meine Beziehung zu Gott ausgemacht hat, auch jetzt noch gültig? Ist Gott auch in dieser neuen, vielleicht schwierigen Situation derselbe? Ist er noch da? Gilt das, was ich früher einmal mit meinem Gott erlebt habe, auch heute, jetzt noch? Trägt mein Glaube noch? Und das sind Fragen, die der Verfasser der Chronikbücher beantworten will, denen er sich widmet. Und er beantwortet sie mit einem ganz entschiedenen Ja. Ja, ihr könnt mit euren Problemen zu Gott kommen. Er kümmert sich noch um euch. Er ist derselbe. Genauso wie er sich in der Vergangenheit um euch gekümmert hat, tut er dies auch noch heute. Ja, ihr könnt Gott ganz vertrauen. Gott wird sich finden lassen, wenn er ihn von ganzem Herzen sucht. Ein Vers, der immer wieder in diesen Chronikbüchern kommt: Suchet mich. Ja, ihr könnt die Größe und Macht Gottes erleben, wenn ihr euch auf ihn einlasst. Und der Verfasser der Chronikbücher ermutigt diejenigen in Israel, die zurückgekehrt waren, indem er ihnen die Geschichte Gottes mit ihnen, seinem Volk, erzählt und ihnen immer wieder vor Augen malt: Ja, auf Gott ist Verlass. Und wir haben eben schon in der Schriftlesung eine der herausragendsten Erzählungen aus dem Buch der Chronikbücher gehört und wollen uns mit in dieses Geschehen heute Morgen hineinnehmen lassen. Ich lese uns noch einmal die ersten vier Verse. Dort heißt: Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch die Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat: Es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeers von Edom. Und siehe, sie sind schon bei Hazezon-Tama, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen. Wenn wir die vorangegangenen Kapitel in 2. Chronik lesen, dann sehen wir, dass Josaphat einer der Könige Judas war, der als gottesfürchtig bezeichnet wurde. Er suchte Gottes Willen und regierte das Land in Verantwortung vor Gott. Und jetzt stellen wir uns diese Situation einmal vor, die uns hier in diesen Versen geschildert wird. Eines Morgens kommt sein militärischer Geheimdienst zu ihm, so lesen wir in Vers 2, und berichtet ihm, große Truppen mit unzähligen Soldaten marschieren gen Jerusalem. Es ist nicht nur ein Heer, sondern es sind mehrere, die sich verbündet haben und nun gegen Juda marschieren und Jerusalem stündlich näher kommen. Josaphat als König war der Oberbefehlshaber der Armee. Er sah sich zum umgehenden Handeln gezwungen. Und so stellt sich hier die erste Frage, was tun mit meinen Problemen? Vers 4 gibt uns die Antwort, was erstmal bei Josaphat abging. Er fürchtete sich. Er hat Angst um sein Leben, seine Stadt, sein Volk. Ich liebe die Ehrlichkeit der Bibel. Die Bibel geht viel ehrlicher, berichtet viel ehrlicher über die Ängste, die Sorgen, die Schwächen von uns Christen, Nachfolgern Gottes, als wir es vielleicht selbst tun würden. Josaphat versucht gar nicht erst den coolen, starken, übergeistlichen Mann zu spielen. Kein frommes Geschwafel, keine Schönfärberei. Der Mann hatte schlichtweg Angst. Und das Spannende ist, wir lesen nicht einmal eine Verurteilung Gottes. Es wird nur berichtet, er hatte Angst. Aber die Frage ist, was mache ich mit meiner Angst? Hier ist es spannend. Vers 3 und Vers 5 berichten uns, was Josaphat tat. Er suchte den Herrn. Ich habe eben schon gesagt, das ist ein Schlüsselbegriff in diesen Büchern der Chronik. Das, was der Verfasser dem Volk immer wieder sagen will, ist, geh mit deinen Problemen zu Gott. Er will die Ansprechperson für deine Probleme sein. Ich weiß nicht, wer den Satz kennt, ich vermute die meisten, jetzt hilft nur noch beten. Das hört sich wahnsinnig fromm an, aber wenn wir ehrlich sind, heißt das doch, wir haben alles erst einmal selbst probiert und nur wenn wir gar nicht mehr weiter wissen, dann hilft halt nur noch beten. Wenn wir selbst mit unserem Latein am Ende sind, dann wenden wir uns an Gott. Josaphat macht es anders. Mit seiner Schwierigkeit, mit seinen Ängsten, mit der stetig näher kommenden Bedrohung geht er gleich zu seinem Gott. Wohin gehst du mit deinen Problemen? Zu Gott? Gleich zu Gott? Oder probierst du erst selbst alle Lösungsmöglichkeiten aus, gemäß des Mottos, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Wieder so ein Spruch, der so fromm klingt, aber letztendlich doch sagt, ich brauche Gott gar nicht, weil ich mir selbst helfen kann. Gott will, soll und will die erste und nicht die letzte Anlaufstation für dich sein. Aber gesetzt den Fall, ich wende mich mit meinen Problemen zu Gott, so wie Josaphat es hier getan hatte, stellt sich doch sogleich eine zweite Frage. Wieso kann ich Gott vertrauen? Wieso soll ich Gott vertrauen? Woher weiß ich, dass er mir wirklich helfen wird? Woher weiß ich denn, dass er mich nicht im Dreck sitzen lässt? Was macht Josaphat? Josaphat ruft das Volk im Tempel zusammen und wendet sich im Gebet an Gott. Lass uns das nochmal ins Gedächtnis rufen. Der muss ja die Leute erstmal, es gab weder Züge noch Autos noch Flieger, der musste die ja aus ganz Juda, das dauerte ja Tage, nach Jerusalem erstmal rufen. Und stündlich näherten sich die Feinde. Das Problem wurde doch nicht kleiner, das wurde größer. Und ich lese uns nochmal die Verse 5 bis 9, dort heißt es, und Josaphat trat hin unter die Gemeinde Judas und Jerusalems im Hause des Herrn vorn im neuen Vorhof und sprach: Herr, du Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? Und in deiner Macht ist Kraft und Macht, und es ist niemand, der dir zu widerstehen vermag. Hast du, unser Gott, nicht die Bewohner dieses Landes vertrieben vor deinem Volk Israel und hast es den Nachkommen Abrahams, deines Feindes, gegeben für immer? Und sie wohnten darin und haben dir ein Heiligtum für deinen Namen gebaut und gesagt: Wenn Unglück, Schwert, Strafe, Pest oder Hungersnot über uns kommen, werden wir vor diesem Hause und vor dir stehen. Denn dein Name ist in diesem Hause, und zu dir schreien in unserer Not, und du wirst hören und helfen. Spannend, wie Josaphat das Gebet beginnt. Josaphat, und wir finden sehr viele ähnlich aufgebaute Gebete im Alten Testament, erinnert sich und das Volk zuerst daran, wer Gott ist und was Gott schon alles für das Volk getan hat. Gott ist es, der sie in ihrer Geschichte bewahrt hat. Er ist es, der dem Volk immer wieder in ihrer Not begegnet ist und geholfen hat. Trotz der Größe des Problems verliert Josaphat die Größe Gottes nicht aus den Augen. Wie sehen unsere Gebete in Notsituationen aus? Bei mir beginnen die meistens mit: Hilf, Herr! Gar keine Zeit, an etwas anderes zu denken. Spannend ist, das Anliegen, das eigentliche Anliegen, erwähnt Josaphat erst in Vers 12 im letzten Satz des Gebetes. Immer wieder in Gebeten im Alten Testament erinnert der Beter sich und das Volk daran, wie sie Gott in ihrer Geschichte erlebt und erfahren haben. Wieso soll oder kann ich Gott vertrauen? Deshalb, weil er der Gott ist, der in der Vergangenheit geholfen hat, und er ist auch derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Halt einmal inne und überlege, wo hast du in deinem Leben ganz konkret erfahren, wie Gott eingegriffen hat, dir geholfen hat, dich bewahrt hat? Wenn er es da getan hat, warum kann er es nicht heute? Ich kann Gott vertrauen, auch wenn äußerlich alles dagegen spricht, wie hier bei Josaphat. Und das Groteske ist, weiß nicht, ob euch das eben bei der Schriftlesung aufgefallen ist, durch seinen Gehorsam Gott gegenüber hatte sich das Volk überhaupt erst in diese blöde und brenzlige Situation gebracht. Verse 10 und 11 berichten uns davon. Dort sagt Josaphat: Nun siehe, die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir, durch die du Israel nicht hindurchziehen ließest, als sie aus Ägyptenland kamen, sondern sie mussten vor ihnen weichen, durften sie nicht ausrotten. Siehe, sie lassen uns das entgelten und kommen uns auszutreiben aus deinem Eigentum, das du uns gegeben hast. Damals bei der Einnahme des Landes, verheißenen Landes Kanaan, hat Gott Israel bewusst aufgefordert, die Moabiter und die Ammoniter nicht auszurotten. Und nun sind es gerade die beiden Völker, zusammen mit denen vom Gebirge Seir, die sich zusammenschließen, um gegen Juda aufzumarschieren. Ich liebe wiederum die Ehrlichkeit im Gebet hier des Josaphats. Er macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Was er hier im Gebet sagt, ist in direkter Sprache nichts anderes als: Danke, Gott. Hätten wir damals nicht auf dich gehört, hätten wir dieses Problem überhaupt nicht. Danke. Schau dir den Schlamassel an, in den wir jetzt hineingeraten sind. Oft denken wir, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir seinen Willen tun, dann läuft alles glatt. Dann läuft alles wie geschmiert. Die biblische Realität ist eine andere. Manchmal geraten wir überhaupt erst in Schwierigkeiten, erleben Widerstand, weil wir Gott gehorcht haben. Im Glauben geht es eben nicht nach der Formel: Einmal richtig gehandelt, gibt es nie mehr Probleme. Aber was Gott verspricht, ist, dass er uns in den Problemen dann hilft. Und das sehen wir und erleben wir hier auch in diesem Abschnitt. Erst im letzten Vers, Vers 12, kommt das eigentliche Anliegen. Unser Gott, willst du sie nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft gegen dieses große Heer, das gegen uns kommt. Wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern unsere Augen sehen nach dir. Und was geschah nun? Das lesen wir ab Vers 13. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zechajas, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahaziel sprach: Merket auf, ganz Juda und ihr Einwohner von Jerusalem und du, König Josaphat. So spricht der Herr zu euch: Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Der Herr ist mit euch. Der Geist Gottes fällt auf einen Mann und der prophezeit. Die erste Anweisung, die Gott ihm gibt, was er weitergeben soll, ist: Fürchtet euch nicht. Schön. Aber die feindlichen Heere kommen stündlich näher. Die Bedrohung wächst. Und dann finden wir einen ganz interessanten Vers. Gott weist das Volk an, Vers 17, sich zum Kampf bereit zu machen. Luther übersetzt das mit: Tretet nur hin und steht. Das sind an sich im Hebräischen Fachbegriffe für die Mobilmachung und das Aufstellen zum Kampf. Was man nun erwarten würde, wäre der Fanfarenruf zum Kampf. Doch der erfolgt nicht, sondern Gott weist das Volk an, nach der Mobilmachung einfach stehen zu bleiben. Dort heißt: Tretet nun hin, steht und seht die Hilfe des Herrn. Das ist genauso, wie wenn bei einem 100-Meter-Lauf bei Olympia der Ruf erscheinen würde: Auf die Plätze, fertig, halt. Gott ruft das Volk auf, sich bereit zu machen, aber nicht zu kämpfen, denn er selbst wollte sich der Sache annehmen. Wie reagiert wiederum Josaphat? Vers 18 bis 20. Da beugte sich Josaphat mit seinem Antlitz zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten von den Söhnen Kehat und von den Söhnen Korach schickten sich an, den Herrn, den Gott Israel, zu loben mit laut schallender Stimme. Vers 20, und sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus zur Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Höret mir zu, Juda und ihr Einwohner von Jerusalem. Glaubet an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein, und glaubet seinen Propheten, so wird es euch gelingen. Josaphat vertraute und glaubte Gott, obwohl er noch nichts von Gottes Eingreifen sehen konnte. Ein Bibelausleger schreibt: Die Vertrauenswürdigkeit des Herrn kann nicht gekannt werden, bis man anfängt, Entscheidungen auf der Grundlage seiner Versprechen zu treffen. Es ist wie mit einem Stuhl. Man kann unmöglich wissen, ob der Stuhl das Gewicht aushält, bevor man sich nicht da drauf gesetzt hat. Ich war heute Morgen etwas früher da. Ich habe niemanden reinkommen sehen, der erstmal geschaut hat, ob vielleicht jemand in der Nacht die Stühle angesägt hat, die Beine. Unsere Erfahrung ist doch, oder eure Erfahrung ist, ich bin ja selten hier, eure Erfahrung ist: Ihr kommt Sonntag hier rein, ihr setzt euch auf den Stuhl und er hält euch. Ihr vertraut. Vielleicht hat Andreas die Nacht nichts anderes zu tun gehabt, als alle Stühle anzusägen. ihr vertraut, weil ihr die Erfahrung gemacht habt, ein Stuhl hält. Kannst du deinem Gott so vertrauen oder musst du dich selbst absichern? Und das Spannende ist, es gibt so viele Alltagssituationen, wo wir blind vertrauen. Benzinpreise sind ja jetzt gerade nicht am Niedrigstand der letzten Jahre. Trotzdem, wenn wir an die Tankstelle gehen und da steht Benzin, dann glauben wir doch tatsächlich und vertrauen darauf, dass der jetzt nicht aus Sparmaßnahmen Wasser da reingegeben hat in den Tank und Wasser rauskommt, sondern dass Benzin rauskommt. Woher wissen wir das? Wir können doch nicht sicher sein. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, normalerweise, wenn du an eine Tanke gehst und den Zapfhahn rausnimmst, dann kommt das da raus, was draußen draufsteht. Heute Abend fliege ich zurück nach Wien von Frankfurt. Wenn am Gate steht, der Flieger geht nach Wien, dann glaube ich einfach, dass der halt nicht nach Kopenhagen fliegt. Woher weiß ich das? Ich habe es so oft im Alltag erlebt, bei der Bahn ist schwieriger gerade, wenn man das Beispiel nimmt, deswegen habe ich es nicht genommen. Aber es gibt so viele Alltagssituationen, wo wir blind vertrauen, weil wir die Erfahrung gemacht haben, das klappt. Warum fällt es uns so schwer, unserem Gott genauso zu vertrauen? Lässt du dich mit deinen Problemen und Nöten in Gottes Hand fallen? Kannst du deinem Gott vertrauen, auch wenn du noch nichts von seinem Eingreifen siehst? Und ich finde es spannend. Josaphat vertraut Gott völlig und lässt sich daher vom menschlichen Standpunkt aus gesehen zu einer militärstrategischen Selbstmordaktion verleiten. Davon berichtet uns Vers 21 bis 23. Und er beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie im heiligen Schmuck Loblieder sängen und vor den Kriegsleuten herzögen und sprächen, danke dem Herrn, denn seine Barmherzigkeit währet ewiglich. Ihr Worship-Lieder hier vorne heute Morgen, stellt euch das vor. Ihr seid Teil einer Armee. Und der General kommt auf die geniale Idee, euch vorne an, vor die bewaffneten Soldaten zu stellen, damit ihr den Feinden entgegen, als Erste entgegentritt. Militärisch gesehen, ein klasse Selbstmordkommando. Kanonenfutter. Er stellt an die Armee Sänger, die Lobpreislieder anstimmen und so zum Kampffeld marschieren. Hätte gerne gewusst, was die gefühlt haben. Ob die wirklich so begeistert waren und über die Barmherzigkeit Gottes mit Freuden gesungen haben. Aber hier stellt sich die dritte und letzte Frage. Wie groß ist dein Gott? Was kann dein Gott eigentlich? Was traust du ihm zu? Josaphat ist so überzeugt, Gott kann helfen und Gott wird helfen. Gott ist stärker als die feindlichen Armeen. Deswegen vertraut er ihm und deswegen lässt er die Lobpreisband vorneweg marschieren. Und das Spannende ist, genau hier, genau an diesem Punkt greift Gott ein. Vers 23b. Und als sie die Leute, und als sie anfingen, 22, mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter und Moabiter und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda ausgezogen waren, und sie wurden geschlagen. Ohne dass das Volk auf irgendeine Art und Weise in das Kampfgeschehen einbezogen wird, räumt Gott selbst mit den feindlichen Armeen auf und die scheinen sich alle gegenseitig abgeschlachtet zu haben. Wir würden wahrscheinlich gerne wissen, wie das alles ablief. Das scheint Gott weniger wichtig gewesen zu sein, aber das Ergebnis steht. Die Lektion, die Gott seinem Volk hier lernen will, ist eine andere. Gott ist so mächtig. Und er ist nicht einmal auf die Hilfe, Mithilfe von uns angewiesen. Ein weiteres wird hier deutlich. Das Volk lobt Gott, obwohl sich äußerlich noch längst nichts getan hat. Hier sehen wir, Anbetung ist nicht primär eine Sache des Gefühls, wenn wir gut drauf sind, wenn die Emotionen stimmen, sondern wahrer Glaube und wahrer Lobpreis ist Aktion trotz Gefühlen. Wann loben wir Gott? Wenn wir gut drauf sind, wenn die Gefühle stimmen. Echter Lobpreis ist Aktion trotz Gefühlen. Wie groß ist dein Gott? Dem Volk bleibt nur nichts weiteres übrig, als die viele Beute einzusammeln und Gott für sein wunderbares, mächtiges Eingreifen zu loben. In den Versen 24 bis 28, in 24 lesen wir, als sie dort ankamen beim Schlachtfeld, lagen nur Leichname auf der Erde, keiner war entronnen. Vers 25, und Josaphat kam mit seinem Volk, die Beute auszuteilen, und sie fanden Vieh in Menge und Güter und Kleider und kostbare Geräte und nahmen sich so viel weg, dass es kaum zu tragen war, und teilten 3 Tage die Beute aus. Also das war durchaus einiges, was da übrig geblieben war. Das heißt hier extra, denn es war viel. Und am 4. Tag aber kamen sie zusammen im Lobetal, denn dort lobten sie den Herrn, daher heißt die Stätte Lobetal bis auf diesen Tag. So kehrte jedermann von Juda und Jerusalem wieder um und Josaphat an der Spitze, dass sie nach Jerusalem zögen mit Freuden, denn der Herr hatte ihnen Freude gegeben an ihren Feinden. Und sie zogen in Jerusalem ein mit Psaltern, Harfen und Trompeten zum Hause des Herrn. Ist der Gott der Bibel noch derselbe Gott hier und heute? Ist der Gott der Bibel noch genauso an uns interessiert wie an seinem Volk damals? Die Fragen, die die Bevölkerung Judas nach dem Exil bewegten, sind heute noch genauso aktuell. Und sie können heute mit derselben Eindeutigkeit beantwortet werden, wie es der Verfasser der Chronikbücher tat. Ja, Gott ist noch derselbe, gestern in der Vergangenheit, heute in der Gegenwart und morgen in der Zukunft. Wohin gehst du mit deinen Problemen? Gott lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Und zwar nicht als letzte Option, wenn nichts anderes übrig bleibt, sondern als Erste. Wem kannst du vertrauen? Gott. Denn er hält seine Versprechen und ist derselbe sorgende Gott geblieben. Wie groß ist dein Gott? Ist dein Gott groß genug, dass du dich vertrauensvoll in seine Arme fallen lassen kannst, wie ein kleiner Junge, der in die ausgestreckten Arme seines Vaters springt, im festen Glauben, dass ihn sein Vater auffängt. Als mein Sohn klein war, hätte ich den auf den Schrank stellen können und sage, spring, ich fange dich auf. Der hätte mir geglaubt, der wäre gesprungen, weil er vertraut hat. Wenn ich jetzt einen Erwachsenen hier bitten würde oder ihn auf den Schrank hochklettern lasse und sage, spring, ich fange dich auf, da setzt unser Gehirn ein, unser Verstand ein. Aber dieses kindliche Vertrauen in Gott, das wünscht er sich. Bist du bereit, dein Leben ganz in Gottes Hand zu legen, im Vertrauen, dass er dich trägt? Du darfst mit deinen Problemen zu Gott kommen. Du kannst ihm vertrauen und du wirst dann erleben, wie groß und mächtig unser Gott ist. Amen. Lasst uns beten und dazu aufstehen, wer kann. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass auf dich Verlass ist. Dass du derselbe Gott bist, gestern, heute und in der Zukunft, bis in alle Ewigkeit. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dir so zu vertrauen, wie wir es bei Josaphat lernen können. Dass du die erste und nicht die letzte Anlaufstation für uns bist, wenn Schwierigkeiten auftreten. Dass wir uns nicht erst absichern müssen oder meinen zu müssen, sondern dass wir dir vorbehaltlos vertrauen, wie wir es in so vielen Alltagssituationen tun. Und dass wir die Größe, deine Größe, die Größe des Schöpfers des Universums, in seine Liebe, seinen Sohn, auf den Weg bis ans Kreuz geschickt hat, damit wir Kinder Gottes werden können, dass wir diese Größe nie aus den Augen verlieren. Und dafür wollen wir dich anbeten. Wir wollen unsere Gebete münden lassen in das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat, und es gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.